Samanta chakavale soatra gachanto devata sadammang munirachasa sunanto sagamokadam dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ja, traditionellerweise wird bei einer meditativen und spirituellen Schulung werden zwei Hauptaspekte eigentlich immer wieder erwähnt und gelehrt. Und die eine Qualität, die gelehrt wird, ist die Ruhe und die andere Qualität ist die Einsicht, die Erkenntnis. In manchen Traditionen wird mehr das eine betont, in manchen Traditionen wird mehr das andere betont. Letztendlich ist es ein Weg, der sich aus beiden Komponenten natürlich zusammensetzt und wo beide auch zusammenkommen müssen. Man kann sich vorstellen, wenn man einen Weg geht, einen Pilgerweg, einen spirituellen Weg, wie immer wir dazu sagen wollen, dann ist es gut, auf beiden Beinen diesen Weg zu gehen. Man kann auch auf einem Bein den Weg gehen, aber es ist natürlich viel anstrengender. Gibt auch Traditionen, die vor allem einen Aspekt hauptsächlich betonen, wird manchmal ein bisschen als trocken bezeichnet. Im Allgemeinen, wie gesagt, man muss jetzt da nicht so sehr darauf eingehen, ist es günstig, beide Qualitäten zu entfalten. Und so ist es auch hier in diesem Kurs. Auch hier haben wir beide Qualitäten entfaltet, obwohl es vielleicht jetzt noch bis jetzt noch gar nicht so deutlich zur Sprache gekommen ist. Wir haben zum Beispiel sehr intensiv daran gearbeitet, unsere Einsicht zu entfalten. Wir haben in der Meditation versucht, unsere Gedankenwelt einmal anzuschauen, einmal kennenzulernen und wie viel Stress damit verbunden ist. Das war ja eine Einsicht, ich denke, die hat jeder gehabt hier in dem Kurs, dass dieses Denken, dieses ständige Denken, dass das ganz schön mühsam ist und ganz schön anstrengend ist und ja, und uns viel, viel Kraft kostet. Ja, wir haben wahrscheinlich in Bezug darauf auch kennengelernt, unsere Gedankenmuster, wie wir vielleicht immer wieder dazu tendieren, unseren Geist in die Welt der 10.000 Dinge verloren gehen zu lassen, dem Geist immer wieder erlauben, dass er sich zerstreut, dass er sich mit allen anderen beschäftigt, dass er Geschichten erzählt, dass er fantasiert, dass er Probleme wälzt, dass er sich Sorgen macht, dass er irgendwelche Wunschvorstellungen kreiert und versucht dann geistig irgendwie auch dann gleich zu befriedigen oder das in den Griff zu bekommen. Also das ist, denke ich, auch eine Einsicht gewesen, die wir alle hatten. Wir haben wahrscheinlich auch die Einsicht entwickelt, dass das Anhaften an unseren ganzen Identifikationen, das Anhaften an diesen Mein, Mir und Mich machen, dass das auch mit ganz, ganz viel Mühe verbunden ist. Und wir haben wahrscheinlich auch erkannt, dass oder zumindest versucht zu verstehen, dass die Sinneswelt, die ja vor allem auch aus unserem Denken besteht, dass das ganz einfach auch sehr, sehr viel Unruhe mit sich bringt und ja, und wir da auch etwas versuchen, was uns letztendlich nicht wirklich befriedigt und erfüllen kann. Es ist immer wieder natürlich auch so eine gewisse Hoffnung damit verbunden, so ein gewisses Versprechen damit verbunden, ja, wenn das jetzt gut klappen würde oder wenn ich das bekommen würde, ich glaube, dann könnte mal ein bisschen Ruhe in mein Leben einkehren. Wenn ich einen geeigneten Partner, eine geeignete Partnerin finden würde, die mit mir den Weg gehen würde, und ja, und dann findet man den geeigneten Partner, geeignete Partnerin, und dann stellt man nachher vielleicht nach der ersten rosaroten Zeit, stellt man dann fest, ja, da sind doch auch Dinge da, die man so auch nicht so erwartet hat oder wo man auch üben kann, wo man auch vielleicht merkt, Mensch, alles nicht so selbstverständlich. Ja. Aber es kann natürlich auch, es können natürlich auch Ereignisse und Situationen und Umstände in unser Leben treten und natürlich auch Menschen in unser Leben kommen, die uns sehr dabei unterstützen, auch den Weg zu gehen. Im Allgemeinen ist es so, je mehr wir uns dem Weg hingeben, je mehr wir selber den Weg beschreiten, desto mehr kommt natürlich diese heilsamen Dinge auch auf uns zu. Dieses Prinzip der Resonanz, dieses Prinzip Gleiches zu Gleichem gesellt sich gern. Drum auch, wenn wir uns wünschen, dass wir einen Kalyanamitta auf unseren Weg bekommen, dann ist die Anweisung, selber ein Kalyanamitta zu werden, selber ein edler Freund, eine edle Freundin zu werden und alles dafür zu tun, dass das unsere Herzensqualität wird. Und dann werden auch entsprechende Menschen von außen auch auf uns zukommen. Ja, wir haben diese Welt, denke ich, einigermaßen verstanden und vielleicht auch den einen oder anderen Rückschluss auch gezogen. Natürlich, ich habe davon gesprochen, diese Sinneswelt hat schon auch einiges zu bieten. Und es ist immer wieder auch so ein kleines Glück, würde ich sagen, auch zu erleben. Aber gleichzeitig ist oft ein gewisser Aufwand damit verbunden, dann oft auch eine Hoffnung damit verbunden, die nicht vielleicht so ganz erfüllt werden kann. Und oft ist es natürlich auch sehr vergänglich. Das ist sehr oft sehr kurzfristig. Man hat dann endlich alles zusammen, was einen glücklichen Moment ausmachen soll, ja. Und im nächsten Augenblick ist es dann wieder vorbei. Und man ist dann wieder damit beschäftigt, so irgendwie das nächste Objekt der Begierde oder das nächste Projekt anzugehen, um wieder irgendwie so einen besonderen Moment dann auch zu erleben. Aber wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass wir diese Momente nicht erleben dürfen, dass wir nicht auch in dieser Welt auch Glück erfahren können, aber eben auch zu erkennen, was damit alles auch verbunden ist, ja? Und eben auch, wie kurzfristig das ist und wie es dann vielleicht sogar manchmal auch ist, so wie es in dem Gedicht von Wilhelm Busch ist, ja, ist ein Wunsch erfüllt, kriegt er augenblicklich Junge. Also diese Tendenz, dieser Mangel, dieses innere Suchen, dieser innere Mangelzustand wird nicht wirklich beseitigt und befriedigt. Ja, auch eine tiefe Erkenntnis, die wir zumindest teilweise vielleicht in dem Kurs auch bekommen haben. Wir haben dann natürlich unsere Tendenzen erlebt und erkannt, dass wir immer wieder auch in der Vergangenheit uns aufhalten und da uns festhalten. Wahrscheinlich am Anfang des Kurses mehr in der Vergangenheit, jetzt am Ende des Kurses wieder mehr in die Zukunft gerichtet. Was mag da jetzt wohl wieder alles auf uns zukommen? Also ich stelle das auch bei mir schon wieder fest, wo ich schon wieder so Tendenzen habe, wo es schon wieder losgeht, was kann ich da, wir sind ja gerade umgezogen, was kann ich da noch optimieren und was liegt noch alles an und wo kann noch was verbessert werden? Also das ist so auch eine Tendenz, die ich auch habe, die ich natürlich schon sehr, sehr lang erkannt habe. Das ist der Planer, also das ist eine starke Identifikation bei mir auch, der Planer. Und oft ist es so, wenn es dann in der Meditation auch nicht so gut läuft und manchmal auch so eine Phase ist, ja, dass ganz einfach das Momentum so ein bisschen verloren geht und dann so ein bisschen so eine Phase auch kommt, wo es ein bisschen langweilig wird. Also das ist schon auch immer wieder mal da. Und so, und dann kommt immer der Planer daher und der hat dann immer schöne Ideen und wie man sich dann die Zeit auch vertreiben kann und so, dass sich ein bisschen schön gestalten kann und was alles noch zu verbessern ist und im, ja, natürlich im eigenen Umfeld und natürlich für die Welt als Ganzes. gibt ja auch immer diese Tendenz, dass wir ja auch die Welt verbessern wollen. Und da haben wir ja auch immer unsere Ideen und was man, wem man alles was sagen müsste und wie ganz einfach endlich einmal das und das korrigiert werden müsste. Und ja, auch alles sehr, sehr bekannt. Ja, wir erkennen, dass wir vielleicht sehr, sehr selten im gegenwärtigen Moment sind. Das ist auch ein tiefes Erkennen, das man in der Meditation hat, wie es uns schwerfällt, auch im gegenwärtigen Moment uns mit dem Atem auch zu verankern, wie die Tendenz, diese Kräfte uns immer wieder in Vergangenheit und Zukunft wegziehen und dadurch natürlich auch, ja, auch die Erkenntnis hochkommt, ja, dann kann ja auch kein wirklich tiefes, erfülltes Leben stattfinden, wenn ich nicht da bin. Das ist ja auch klar, das ist ja auch etwas, was wir, da wo wir kein großes spirituelles Genie sein müssen, sondern das ist eine Erkenntnis, die für jeden ja zugänglich ist. Wenn ich nicht im Leben angekommen bin, und das Leben spielt sich nur im gegenwärtigen Moment ab, ich denke, das ist auch ziemlich klar geworden. Und wenn ich da nicht ankomme, ja, wie soll dann das Leben erfüllt sein? Das ist ja nicht möglich. Oder wenn ich immer wieder versuche, das Leben mir auszudenken, dann habe ich vielleicht eine schöne Geschichte über das Leben kreiert, aber das Leben selber ist zugeschichtet mit unseren Geschichten, die wir immer wieder erzählen. Und da ist ja das Wort sehr, sehr ausdrucksstark. Ja, diese Geschichten, die wir die ganze Zeit erzählen, wo wir ständig damit beschäftigt sind. Wir sind alle große Geschichtenerzähler. Und was passiert? Wir schichten darüber und schichten darüber über das, was eigentlich das Leben ist. Und das kriegt man natürlich dann auch irgendwann mit, dass das nicht wirklich das Leben ist, dass das Leben sich nie so ganz erfüllend anfühlt, dass das immer so ein bisschen schal bleibt. Ja klar, die Geschichte, die wir da drüber gestülpt haben, verdeckt natürlich das, was tatsächlich da wäre und uns ja vielleicht erfüllen würde, unseren Mangel beseitigen würde. Ja, das sind alles so Erkenntnisse, die, ja, ich denke, bei uns allen auch irgendwo stattgefunden haben, in einem gewissen Maß. Und das Resultat von diesen Erkenntnissen, von diesen Einsichten, sollte sein, dass wir die Bereitschaft entfalten, von dieser Welt mehr und mehr loszulassen. Also eine wirkliche Erkenntnis sollte die Bereitschaft entfalten, von dem loszulassen, was uns nicht wirklich erfüllt. Letztendlich ist das der ganze spirituelle Weg, immer wieder zu erkennen, das erfüllt mich nicht wirklich. Das macht mich nicht wirklich glücklich. Das im Gegenteil verursacht mir vielleicht sogar immer wieder Stress, macht mich immer wieder unglücklich. Und aus dem Erkennen heraus, diese Welt, die mich nicht wirklich glücklich macht, immer mehr loszulassen. Und der Buddha hat uns versprochen, weil ein Wanderasket auch einmal ihn gefragt hat, der Potapada hat den Buddha einmal gefragt, ja, wenn ich das loslasse, was mich unglücklich macht, ja, habe ich dann die Garantie, dass ich nicht auch wieder was auf mich zukommt, was mich auch unglücklich macht? Und der Buddha verspricht ihm dann, wenn du das loslässt, Potapada, was dich unglücklich macht, dann wartet Glück auf dich. Und wenn du mehr und mehr das loslässt, was dich unglücklich macht, dann kann das Glück, das wir alle in uns tragen, mehr und mehr zum Vorschein kommen. Es ist nicht so, Potapada, dass dann Unglück auf dich zukommen würde, sondern ganz im Gegenteil. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Und in dem Zusammenhang nochmal dieses Prinzip des Loslassens, des Gebens, des Hergebens auf allen Ebenen verstehen. Weil es eben so ist, dass wir all das, was wir uns wünschen, was wir sehnsüchtig vielleicht ständig verfolgen, auch in unserem Leben, dass das bereits in uns vorhanden ist und es nicht noch etwas gibt, was wir da dazu tun müssen, sondern im Gegenteil nur all das loslassen müssen. Und das ist der spirituelle Weg, das ist der Weg der Meditation, was eben das innere Glück verdeckt. Und da beschreiten wir den Weg der Einsicht und den Weg der Ruhe. Und interessanterweise, wenn diese Bereitschaft durch Einsicht entfaltet wurde, loszulassen, dann kommt der Geist auch mehr zur Ruhe. Und was ist das Resultat von der Ruhemeditation, wenn wir tatsächlich mal zur Ruhe kommen? Ja, der Geist wird klarer. Ja, das ist ein Beiprodukt von zur Ruhe zu kommen. Ja, diese ganze Sinneswelt, diese ganze Gedankenwelt hat sich mal beruhigt und der Geist wird dadurch natürlich auch klarer. Ja. Und wir können Dinge auf einmal erkennen und in einer Tiefe verstehen, wie es sonst normalerweise unserem Geist nicht möglich ist. Der versucht über Denken und andere Tätigkeiten Dinge zu erforschen. Ja. Wobei in einem gewissen Maß können wir Dinge schon auch über unser Denken begreifen. Über Kontemplationen vielleicht noch tiefer, aber wirklich tief erfahren wir sie in einem meditativen Zustand. Da, wo dann erkanntes Erleben stattfindet. Wir können natürlich zum Beispiel in Bezug auf die Vergänglichkeit uns darüber Gedanken machen und zum Beispiel uns klar machen, dieser Meditationskurs, der ist jetzt schon fast wieder beendet. Das ist heute schon der letzte volle Tag. Das ist also sehr vergänglich. Oder wir können uns auch bewusst machen, unser Leben einmal anschauen. Ja, ich bin jetzt so und so alt, da ist schon ein großer Teil von meinem Leben ist schon vorbei. Also das ist sehr vergänglich. Oder wir können uns auch einen Tag anschauen oder ein Jahr anschauen. Momentan finde ich auch, wenn man so das Jahr wieder anschaut, die Tage werden schon wieder viel, viel kürzer. Also das ist gerade momentan so deutlich zum Beobachten. Gerade war es doch noch, ist doch noch immer weiter geworden und die Tage sind länger geworden und ja, und jetzt, in der Früh schon wieder länger dunkel, am Abend kommt die Dunkelheit schon viel früher wieder. Das war doch gerade noch ganz anders. Also das Jahr neigt sich schon wieder sozusagen der anderen Seite zu, der Winterkraftseite zu. Und die Sommerkraft, die ja gerade noch, wo man gedacht hat, ja, jetzt ist doch schön, dass einmal Sommer ist, das Jahr fängt schon an, sich wieder aufzulösen. Ja, oder einfach mal einen Tag herzunehmen. Ja, der Tag, der hat ja gerade angefangen und jetzt geht er schon auf die Mittagszeit zu. Ja. Auch da, bis wir schauen, ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ja, und der Meditationskurs sowieso. Kann man vielleicht auch sagen, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist der endlich vorbei. Also es war sehr, sehr anstrengend dieses Mal. Ja. Kann auch sein. Egal. Auf alle Fälle haben wir die Möglichkeit, die Vergänglichkeit zu erkennen. Vielleicht auch da, ja, Vergänglichkeit finde ich super. Hoffentlich ist das ganze Leben bald mal vorbei. Auch immer wieder Gedanken, die wir in uns haben. Der Buddha spricht vom Daseinstrieb, vom Ansichtstrieb, vom Nichtwissenheitstrieb und vom Nicht-Daseinstrieb. All diese Triebe stecken in uns drin und manchmal kommt der Trieb zum Vorschein, manchmal kommt der Trieb zum Vorschein, manchmal wollen wir mit aller Kraft da sein, tun alles dafür, da zu sein und manchmal ist dieser Nicht-Daseinstrieb auch da, wo wir denken, ah, mir wird alles zu viel, ich möchte schon bald hinter mir haben. Im Allgemeinen, auch ganz interessant, wechselt sich das auch so ab. Also ich kenne das gut auch aus meinem eigenen Leben, manchmal ist so ein richtiges Ja, ich will da sein, möglichst viel, da sein, möglichst viel. Und manchmal sind es aber auch so Phasen, wo so was, ja, das noch abarbeiten, das noch hinter mich bringen und also so raus, weg, hinter sich bringen und dann wird's gut sein. Ja, und dann auch das Leben, manchmal auch so, das Leben ist anstrengend, ja. So auch manchmal so ein tröstlicher Gedanke, dass das auch endlich ist. Klar, dann wieder der Gedanke, wieder die andere Seite. Mensch, schon so viele Jahre vergangen, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Also auch dieser Daseinstrieb, der dann wieder so zum Vorschein kommt, beides. Auch der Ansichtstrieb ist auch etwas, was wir sehr, sehr gut kennen. Meine Meinung, also auch ein interessantes Wort, das da verwendet wird für Meinung. Ist meins, meine Meinung. Und dann versucht man natürlich alle von unserer Meinung, was mir gehört, das ist meine Meinung, versuchen wir alle von unserer Meinung zu überzeugen. Und das passiert im Kleinen und das passiert natürlich im Großen. Alle Länder dieser Welt sollen jetzt demokratisch werden. Ja. Weil wir sozusagen irgendwie so diesen Dünkel haben, Demokratie ist das Nonplusultra. Ja. Also diese eher Pseudodemokratien, die auf der Welt zu finden sind. Ja, das ist das Höchste der Entwicklung, wo man finden kann. Ja. Im Endeffekt, wenn man diese Demokratien, in der wir leben, so anschaut, sind es ja eigentlich mehr so kapitalistische Systeme, wo sehr, sehr stark auf Konsum und Abhängigkeit ausgerichtet ist und nicht irgendwie auf Freiheit. Ja. Wo sind wir da frei in der Demokratie? Ja, wir in der größten Demokratie, die können dann wählen zwischen dem Joe Biden und dem Donald Trump. Ich meine, das ist eine große Wahlfreiheit, was man in der größten Demokratie dieser Welt hat. Ja, okay, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ein Thema, da könnte ich mich auch immer so gut reinbegeben und so warm laufen und dann so in so Geistesformationen entwickeln, wo ich dann merke, das tut mir eigentlich nicht gut. Und ja, brauche ich mich auch nicht damit aufhalten. Auch das zu erkennen und wieder die Bereitschaft entfalten, ja, ich kann das loslassen. Es tut mir nicht gut, es verursacht ja nur Stress. Diese haben wir ja gestern auch gehört, Sinnesvergnügungen, abgeschieden von Sinnesverlangen, von Sinnesgier und unheilsamen Geistesformationen tritt er in die erste Vertiefung ein. Also diese Bereitschaft auch mal zu entfalten, das loszulassen. Und da vielleicht nochmal in dem Zusammenhang, wir können es nicht erzwingen. Wir können es nicht erzwingen, das Loslassen. Vielleicht ganz ein wichtiger Aspekt nochmal. Wenn wir bis jetzt gedacht haben, warum tue ich mich da so schwer, wirklich einmal tief loszulassen? Warum tue ich mich da so schwer, mich einmal für die Welt von Pitti zu öffnen? Vielleicht noch mehr Einsicht. Vielleicht noch mehr erkennen. Vielleicht noch mehr verstehen, ja, diese Welt, an der ich so festhalte, die ist sehr, sehr vergänglich. Und indem ich gegen die Vergänglichkeit ankämpfe, immer wieder versuche, dieses System festzumachen, stabil zu machen, verursache ich mir nur Stress. Das ist das Gleiche, als wenn man versucht, einen Fluss oder einen Bach festzuhalten. Ja, was das Resultat davon ist, dass es Turbulenzen natürlich gibt, Stromschnellen gibt, also Verwerfungen gibt. Und das Gleiche ist, in dem Moment, wo wir versuchen, den gegenwärtigen Moment festzuhalten, und das versuchen wir sehr, sehr oft, ist sofort der Spannungszustand da. Ja, ganz klar. Sofort gibt's Turbulenzen. Sofort gibt's Verspannungen auch. Und das zu erkennen, dass das nicht nur im Großen stattfindet, sondern jeden Augenblick, dieses auch kontrollieren und dieses absichern wollen, dieses verursacht diese Low-Grade Panic, diese letztendlich immer leichte Anspannung, in der wir uns befinden. Weil wir nicht genügend Vertrauen haben, ich habe ja gestern Abend auch noch mal davon gesprochen, dass wir uns mal dem Leben anvertrauen und einmal in diese Haltung reinkommen, dein Wille geschehe, zum Leben zu sagen, sondern immer wieder unsere eigenen Ideen da reinbringen. Ja, wir sind natürlich geprägt und dadurch sind wir auch geprägt, auch in unserer Berufswelt, ja, du musst auch durchhalten, du musst schon deinen Willen auch durchsetzen, wenn du nur stark genug deinen Willen durchsetzen, dann wirst du das auch durchbringen. Es kann in der Berufswelt und in der Geschäftswelt vielleicht funktionieren, aber auf dem spirituellen Weg funktioniert das nicht. Da geht es mehr darum, immer wieder auch hinzuspüren, hinzulauschen. Was ist denn der Wille meines Lebens oder überhaupt des Lebens? Und da wird immer die Antwort sein, fließen. Fließen. Natürlich, Leben ist fließen. Nicht fließen bedeutet Tod. Das bedeutet Stillstand. Oder mal sich bewusst zu machen, es würde uns tatsächlich gelingen, unsere Gedanken zum Beispiel festzuhalten. Was für eine Gnade, dass uns das nicht möglich ist. Man stellt sich nur vor, die Gedanken, die wir heute hatten, die wären jetzt noch da. ein Wahnsinn. Wir würden verrückt werden. Es würde uns total aus der Bahn werfen. Also es wäre nicht möglich. Also vielleicht auch die Gnade des Lebens, die Gnade der Vergänglichkeit einmal erkennen. Und dann eben die Bereitschaft entfalten, ja, ich werde aufhören, da ständig dagegen anzukämpfen. Ich werde mehr mitfließen, ich werde mehr loslassen. Das bedeutet nicht, wenn wir mehr loslassen, dass wir nicht unsere Angehörigen, unsere Liebsten lieben dürfen. Ganz im Gegenteil. Im Allgemeinen ist die Liebe, die wir für die Kinder haben, für den Partner, für die Partnerin haben, für unsere Eltern, für unsere Geschwister, für unsere Verwandten, für unsere Freunde haben, im Allgemeinen ist diese Liebe oft mit Angst durchdrängt. Ich könnte diesen Menschen verlieren. Also vor allem, ich denke, Eltern wissen das total gut. Von Anfang an ist er bei der Schwangerschaft, ja hoffentlich geht die Schwangerschaft gut, sich so verhalten, dass da nichts dazwischen kommt. Da ist ja schon auch oft so eine Angst auch da. Und dann die Geburt selber, hoffentlich geht die Geburt gut. Und dann die ersten Tage, hoffentlich macht man da nichts falsch, hoffentlich läuft das alles gut. Also das ist ja ständig, hoffentlich passiert dem Kind nichts, hoffentlich ist die Nahrung gut, hoffentlich läuft alles gut. Also das ist ja von Anfang an auch mit einer gewissen Angst auch durchdrungen. Klar ist da auch diese Liebe da, aber es ist eben auch die Angst da, dass das Objekt der Liebe nicht mehr da sein könnte, ne? Und dass dadurch natürlich der Gedanke, der damit verbunden ist, dass dadurch natürlich auch die Liebe weg ist. Wenn wir die Liebe auf die Art und Weise versuchen zu leben, dass da immer ein Objekt da sein muss und da bleiben muss, damit wir lieben können, dann ist das natürlich auch mit ganz, ganz viel Angst verbunden, mit viel Unfreiheit verbunden, und die Liebe, die eigentlich da wäre, die kann nicht wirklich in einer Form fließen, wie Liebe normalerweise fließen könnte. Liebe, haben wir jetzt auch ein paar Mal versucht, in verschiedenen Zusammenhängen, ist bedingungslos zu üben. Liebe ist eine Kraft, die sich bedingungslos verschenkt. Und natürlich ist vielleicht ein Kind, wie eine Mutter ja einzig Kind bewacht und schützt, ist ein Kind eine optimale Liebesquelle. Und gleichzeitig ist, interessanterweise hat der Buddha auch dazu in einem Dhammapada-Vers gesagt, das, was wir am meisten lieben, verursacht am meisten Schmerz. Ja, und dann sind die Leute, denen er das gesagt hat, sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, bist du jetzt verrückt geworden? Ja, das, was ich liebe, das ist doch das, was mich am meisten beglückt. Und er erklärt ihnen das. Ja, an denen haften wir natürlich am meisten an, und dadurch ist am meisten Schmerz damit verbunden. Und ich denke, das kennen wir alle. Da vielleicht auch in dem Bezug zu erkennen, wenn wir auch die Liebe oder überhaupt diesen spirituellen Weg gehen wollen und die Meditation auch entfalten wollen, na, ist ein wichtiger Bestandteil dieses Anhaften, zu erkennen und immer mehr loszulassen, immer mehr die Bereitschaft zu entfalten, sich ganz hinzugeben, sich ganz zu öffnen, sich ganz zu verschenken, sich ganz herzugeben, ja, sich ganz hinzugeben, herzugeben und hinzugeben. Und dann kann es sein, wenn wir da ja all diese Dinge erkannt haben, dass dann die Bereitschaft entsteht, ich lasse wirklich einmal los. Ja. Aufgebaut auf Erkennen und nicht aufgebaut auf auf, dass wir was erzwingen wollen. Klar kann in der Meditation kann auch ein tiefes Leben stattfinden, weil die Sehnsucht so groß ist und wir uns dieser Sehnsucht anvertrauen und ganz einfach dann mit dieser Sehnsucht hineingeführt werden und vielleicht der Erkenntnisprozess noch gar nicht so groß stattgefunden hat. Aber im Allgemeinen muss dann auch im weiteren Verlauf eines Weges muss dann natürlich auch der Erkenntnisprozess immer wieder auch geschult werden, weil ja, wie gesagt, wenn wir ein schönes, tiefes Erleben in der Meditation hatten, die Tendenz da ist, ich will es wieder haben. Und wir dann auch vielleicht da noch mehr in diesen Erkenntnisprozess uns reinarbeiten müssen, doch wieder haben wollen, verbaue ich es mir. Es geht ums Loslassen, ums Hergeben und nicht ums Bekommen. Die materielle Welt sagt, je mehr wir bekommen, desto glücklicher werden wir sein. Versuchen wir, Konsumwelt, diese kapitalistische Welt, in der wir uns befinden, in dieser Konsumwelt, die uns ständig suggeriert, wenn du das noch hast und das noch hast, dann wirst du glücklich sein. Und dann versuchen wir es und versuchen wir es und versuchen wir es und es klappt ganz einfach nicht. Die spirituelle Welt ist 180 Grad entgegengesetzt zur materiellen Welt. Spirituelle Welt sagt uns, je mehr du hergibst, je mehr du loslässt, desto glücklicher wirst du sein. Also, und da kann man sich ja vorstellen, dass die materielle Welt und die spirituelle Welt nicht gute Freunde sind. Also, dass das nicht immer gut Hand in Hand geht. Wir lassen los. Wir kommen in die angrenzende Sammlung. Der Geist wird ruhig. Der Geist wird klar. Wir können noch tiefer erkennen. Wir öffnen uns noch weiter. Der Geist ist vielleicht, hat die Bereitschaft entfaltet, noch mehr tiefer reinzugehen, noch mehr loszulassen. Kommt in dieses entzückende Körpergefühl. Wir sind überrascht, was alles möglich ist. Wir sind total begeistert, geflasht, wie man heutzutage sagt. Und erleben dieses Entzücken, energetisches Erlebnis. Kann auch schwach energetisches Erleben sein, aber wir erleben das. Und sollen das auch auskosten. Sollen uns davon vollkommen durchtränken lassen. So ist die Anweisung vom Buddha. Und nach einer gewissen Zeit ist aber so eine innere Instanz da, die sagt, da muss doch noch mehr sein. Es ist interessant, wie schnell das auch kommt. Da muss doch noch mehr sein. Also wie schnell wir auch da wieder in einen Modus kommen, ja, wo schon wieder, ja, okay, war wunderbar. Ah, und jetzt, wie geht's weiter? Ja. Also das ist auch so eine innere Weisheit, möchte ich fast sagen, die erst Ruhe gibt, wenn wir vollkommen am Ziel, in Anführungszeichen, angekommen sind, wenn wir tatsächlich alles losgelassen haben. Dann weiß der Geist, jetzt bin ich da. Und mehr ist nicht zu erleben, mehr ist nicht zu erreichen. Jetzt an der Stelle, und das ist gut so, dass das auch diese Stimme da ist, ist immer noch wieder diese Stimme da, da muss doch noch mehr sein. Es ist noch, auch wenn man genauer dann reflektiert, wenn die, entweder so in der Meditation, nach der Meditation, wird manchmal auch so diskutiert in spirituellen Kreisen, wann findet die Einsicht in den Vertiefungen statt? Findet es tatsächlich im Vertiefungsprozess statt? Findet es nach der Vertiefung statt? Oder findet es so zwischendrin statt? Im Allgemeinen, es gibt unterschiedliche Stimmen. Ayakema hat gesagt, Einsicht nach der Vertiefung, in der Vertiefung sich ganz reingeben. Bhante Gunaratana, ein wunderbarer Lehrer, der auch ganz tolle Bücher geschrieben hat. Ich hoffe, dass er noch lebt. Mitte 90 ist er jetzt. Und den ich selber auch schon ein paar Mal kennenlernen durfte und längere Zeit auch mit ihm verbracht habe. Singalesischer Mönch, der in Amerika lebt, in der Bhavana Society. Und der hat gesagt, in der Vertiefung. Ja. Auch ein großer Mystiker. Und dann gibt's noch auch Lehrer, die sagen, weder noch, es ist so im Zwischenbereich. Vielleicht, um das besser zu verstehen, möchte ich hier noch ein Wort mit reinbringen, das vielleicht für den spirituellen Weg nochmal ganz wertvoll ist. Der spirituelle Weg ist die Entfaltung des bewussten Seins. Bewusst Dasein. Wenn wir mehr ins Sein gehen, dann sind wir mehr in der Ruhemeditation. Wenn wir mehr in die Bewusstheit über das Sein gehen, über das Erleben gehen, dann sind wir mehr im Vipassana-Aspekt, dann sind wir mehr im Erkenntnisprozess. Und im Allgemeinen geht es so hin und her. Bewusstheit, mehr erkennen, Sein, mehr erleben. Und hier In der Vertiefungspraxis findet vertieftes, bewusstes Sein statt. Wenn wir hier in der Vertiefungspraxis ganz ins Sein reingehen, ganz ins Erleben reingehen, dann spricht man von einer klassischen Jhana, von einer klassischen Vertiefung. Wenn wir mehr in der Bewusstheit bleiben, ist es schon auch ein vertiefter Zustand, aber nicht so die klassische Vertiefung, von der normalerweise gesprochen wird. Und im Allgemeinen ist es so, dass der Geist, also aus eigener Erfahrung, eigenen Erleben, eigentlich auch so ein bisschen eine Tendenz hat, so manchmal so ein bisschen hin und her zu gehen. Wir sind drin im Erleben, in der Vertiefung, und dann ist aber auch so eine Tendenz da, dass wir auch so schauen, was erlebe ich denn da? Und in dem Moment natürlich, wo wir schauen, was erlebe ich denn, dann bin ich nicht mehr ganz so tief drin, ist klar. Und dann sagt der Geist wieder, ja, reingehen, geht wieder rein, erlebt wieder. Und dann ist aber auch so diese Tendenz da, ich möchte so auch genau wissen, was passiert denn da. Also, drum hat Ayakema gesagt, möglichst dann anschließend die Einsichten machen, nochmal dann nach der Meditation zu rekapitulieren und das Erleben vielleicht nochmal so hochzuholen und dann zu schauen, was habe ich denn da für Einsichten gewonnen? Was hat denn da stattgefunden? Hier vielleicht in der ersten Vertiefung ist durchaus die Einsicht, das ist ein sehr beglückendes Erleben, aber es ist noch etwas Grobes, es ist noch ja mit einem gewissen Unruhe verbunden und innerlich ist so eine Stimme da, da gibt es noch tiefere Zustände. Und dadurch entsteht die Bereitschaft, ich lasse los und öffne mich für das nächst Feinere. Ja. Und wieder hier der Prozess des Loslassens und Einlassens. Loslassen, mehr der männliche Teil, der aktive Teil. Einlassen, mehr der weibliche Teil, der empfängliche Teil, der Teil von uns, der die Erlaubnis gibt. Ja. Und dann, wenn der Geist eben bereit ist, geht er tatsächlich tiefer, geht in das nächst Subtilere und erlebt es. Glückseligkeit wird die zweite Vertiefung genannt. Glückseligkeit, wo auch vor allem auch dieser Aspekt der Seligkeit auch schon vorhanden ist und das nicht mehr so dieses Grobe ist, was wir noch in der ersten Vertiefung erleben, auch nicht mehr so dieses Körperleben im Vordergrund ist, sondern mehr der Emotionalkörper, der ruhigere Körper zum Vorschein kommt und ja und erlebt werden kann. Glückseligkeit ist ruhiger und gleichzeitig erfüllender. Wir merken, ja, ich bin in die Richtung, wo es friedlicher wird, wo es erfüllender wird unterwegs. Es ist ganz einfach noch beglückender. Glückseligkeit, der Ausdruck ist schon sehr, sehr passend. Glückseligkeit. Ja. Es ist eine innere Freude, die vor allem hier mehr im Brustbereich erlebt wird, im oberen Bereich, wo man manchmal das Gefühl hat, es wird hier ganz weit, ganz offen, dehnt sich total aus. Ja. Als Erkenntnis aus diesen ersten beiden Vertiefungen entsteht, das, was ich bis jetzt in der Welt gesucht habe, es ist tatsächlich in mir vorhanden. Und das ist natürlich ein Riesenschritt Richtung Befreiung. Ich muss in der Welt nicht mehr suchen. Ich kann mir diesen Stress ersparen. Wie gesagt, bedeutet nicht, dass wir nicht angenehme Sinneserlebnisse haben dürfen. Ganz im Gegenteil, wenn wir nicht mehr dieses Greifen haben und wenn wir nicht mehr dieses Suchen haben, können wir natürlich die Sinneswelt viel entspannter und viel freier erleben. Das Leben wird ja viel lockerer, es wird ja viel erfüllender, auch in der Sinneswelt. Man stellt sich vor, dass man da nicht immer wieder dieses Greifen und Anhaften hat oder vielleicht die Angst, ich könnte zu kurz kommen in der Sinneswelt. Und wir ganz einfach, wenn wir in der Natur sind und wenn wir im Wald sind, ganz einfach das erleben. Auch da eine große Befreiung, ein neuer Schritt in Richtung Bewusstseinserweiterung. Ja, wir haben das in uns. Gleichzeitig sagt vielleicht auch die innere Stimme, ja, ich weiß, ich habe das in uns, aber es ist nicht so einfach, da hinzukommen. Und es macht mich auch ein bisschen traurig, dass ich vielleicht da jetzt nicht immer hinkomme oder nicht regelmäßig hinkomme, sowas. manchmal ist es dann sogar so, nachher verzichte ich da drauf, vermeide ich das, weil ich eben das vielleicht auch nicht aushalte, dass dann so eine Traurigkeit da ist und so, ja, ich komme jetzt nimmer hin oder so. Klar, wenn wir wieder in so einen aktiven Alltag zurückkommen, wo uns wieder alles übermannt, dann ist es natürlich nicht mehr so einfach, da in diese Bereiche zu kommen und da vielleicht auch aufgebaut aus diesen Erlebnissen auch so einen Schluss fassen, ich werde mein Leben auch ein bisschen anders ausrichten, ich werde mein Leben anders gestalten, ich werde meine Lebenssituation schaffen, mehr und mehr, so gut es mir möglich ist, die mich eher dabei unterstützt, da zu mir zu kommen und da zu sein und da freier zu werden, als eine Lebenssituation mir zu schaffen, die mich immer dabei unterstützt, gefangen zu sein. Es ist doch unsere Wahl, wie wir unser Leben gestalten. Natürlich haben wir gewisse Verpflichtungen und ja, karmische Resultate in unserem Leben, die vielleicht noch abgearbeitet werden müssen. Aber letztendlich haben doch wir die Wahl, wie wir unser Leben gestalten. Wir wählen doch unseren Beruf, wir wählen doch unseren Wohnort, wir wählen doch unsere Freunde. Klar, kommt vielleicht von der anderen Seite auch was dazu, aber letztendlich ist da schon auch viel Wahlfreiheit da. Und da vielleicht für sich nochmal zu schauen, brauche ich all das, was ich in meinem Leben habe? Oder das war für mich, ich weiß auch nicht, dass da nicht mehr Menschen draufgekommen sind. Es war für mich schon als Student, wo ich von einem spirituellen Weg noch überhaupt keine Ahnung hatte, war für mich immer klar, je weniger ich brauche, desto freier bin ich. Wenn ich da so und so viel am Monatsende auf meinem Konto haben muss, dann bin ich gezwungen natürlich dafür was zu tun. Wenn ich eine Lebenssituation habe, wo am Monatsende nicht so viel drauf sein muss, ja, habe ich einen größeren Spielraum. Also das, ich weiß nicht, das war mir schon zu Studentenzeiten, war mir das schon bewusst. Und da eben auch vielleicht mit einer einfacheren Situation zufrieden zu sein. Ich habe da auch in einem Studentenzimmer gewohnt, 160 Mark damals. Ja, das BAföG hat dann schon gut ausgereicht, sodass man immer wieder am Abend in die Kneipe gehen konnte, seine Kommilitonen treffen konnte und wieder die Welt verbessern konnte. Natürlich, auch da waren wir schon Weltverbesserer und haben schon Bescheid gewusst, wie die Welt zu sein hat. Ja, hier haben wir die Erlebnisse, die uns tatsächlich eine neue Welt entdecken lassen. Und dieses Erkennen, ich habe ja das Glück in uns, in mir, das ist natürlich ein total befreiendes Erkennen. Wenn jetzt nicht in eine Haltung kommen, wenn man da noch nicht reingekommen ist und so in eine frustrierte Haltung, ja, ich bin jetzt schon so lange dabei und komme da immer noch nicht rein und so. Wir haben alle eine Ahnung davon. Und auch die Ahnung ist was sehr, sehr Wertvolles. Ja? Und auch die Ahnung, da ist etwas in mir vorhanden, das auf mich wartet. Und ab und zu habe ich schon einen leichten Hauch davon gespürt. Das ist alles schon sehr, sehr wertvoll. Das kann uns auch schon in eine neue Richtung leiten. Und es kann uns auch schon dabei zu unterstützen, vielleicht Dinge loszulassen, die unser Leben zu sehr erschweren. Auch da ist die Stimme wieder da. Ja, das ist auch noch nicht alles. Es geht noch tiefer. Wir entfalten auch da vielleicht die Bereitschaft, noch mehr loszulassen, uns noch mehr wieder auf das nächstfeinere einzulassen, wieder dieser Prozess loslassen und einlassen. Wir lassen das sogenannte Grobe los, wo man vielleicht normalerweise sagen wird, ja, das ist doch nicht grob, das ist doch oberfein, diese Glückseligkeit. Aber gleichzeitig ist in der Glückseligkeit ist ein Element auch enthalten, so wie bei dem Entzücken schon die zweite Vertiefung enthalten ist, ist in der Glückseligkeit ein Element enthalten, das dann noch mehr zum Vorschein kommen kann. Die Seligkeit. Die Seligkeit ist noch erfüllender, noch friedlicher, ja, noch mehr in die Richtung gehend, wo wir hinwollen. Seligkeit ist dann in der dritten Vertiefung und dann geht es weiter in die vierte Vertiefung, wo es noch friedlicher, noch stiller wird. Aber hier in der dritten Vertiefung diese Seligkeit, die da so in den Vordergrund kommt, wo das erste Mal in einer Tiefe erkannt wird, was es bedeutet, wunschlos zu sein, wunschlos glücklich zu sein, keinen Wunsch zu haben. Wir sind in einem Zustand angekommen, wo es total okay ist und wo diese Tendenz, es soll anders sein, zumindest für eine gewisse, in einer gewissen Tiefe und für gewisse Momente weg ist. Ja, wir verweilen da, wir bleiben da und wir können das genießen und dieser Wunsch, es muss immer wieder ein bisschen anders sein, es muss ein bisschen was dazukommen, ein bisschen was weg, ein bisschen korrigiert, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Das ist in der Phase einmal vollkommen weg. Und wir erkennen, dass Dukkha, das Pali-Wort für Stress oder für Leiden oder für Unerfülltsein oder für Mangel oder für Getriebensein, für Leiden, das für Bedrücktsein, Druck, Dukkha, dass wenn wir keine Wünsche haben, Dukkha weg ist. Das ist natürlich eine sensationelle Erkenntnis. Wenn wir keinen Wunsch haben, ist Dukkha weg. Und diese Erkenntnis ist natürlich auch auf unseren Alltag auszudehnen, auch in unserem Alltag. Wenn wir keinen Wunsch haben, kein Wollen haben, ist zumindest der Druck ziemlich minimiert. Und hier in der Meditation zu erleben, dass dieser Druck ganz oder fast ganz weg ist, ist natürlich ein tiefes, tiefes Erleben. Und wieder diese Erkenntnis, dass in dieser Tiefe des Erlebens, da entsteht natürlich auch eine ganz, ganz große Klarheit in unserem Erleben. Da ist der Geist so klar, wie er sonst normalerweise nicht ist. Es ist ja kein Denken mehr da. Es ist nur tiefe Ruhe da ein Bewusstsein, das sehr, sehr klar ist. Und gleichzeitig auch ein Bewusstsein, das sehr, sehr flexibel ist. Ja? Und sehr, sehr bereit ist, vielleicht noch weiter zu gehen. Wobei es kann auch sein, dass in dieser Phase man sagt, ja, das ist jetzt schon nicht ganz ohne, was ich da erlebt habe. Das meine ich bis hierher und jetzt erreicht es erst einmal, ist auch total okay, ja, total in Ordnung. Aber es kann auch so eine innere Stimme da sein, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, da ist immer noch leichte, vielleicht eine ganz, ganz subtile Unruhe da. Da ist immer noch ein leichter, ja, Unfrieden ist jetzt das falsche Wort, wo man bei diesem seligen Zustand verwenden könnte. Aber da ist immer noch so eine innere, irgendwie eine innere Sehnsucht, möchte ich es nennen. Innere Sehnsucht, die von Weisheit auch erfüllt ist, die weiß, es geht noch tiefer. Und vielleicht entsteht die Bereitschaft, noch mehr loszulassen. Es ist immer dieses Hin- und Hergehen. Vielleicht entsteht die Bereitschaft, noch mehr loszulassen. Und vielleicht entsteht die Bereitschaft, sogar mal vollkommen loszulassen. Total loszulassen. Von der ganzen Welt loszulassen. Von uns selber vollkommen loszulassen. Und uns für das Ungeschaffene zu öffnen. Für das Todlose zu öffnen. Für das ewige Leben zu öffnen. Für Nibbana zu öffnen. Das kann man nicht erzwingen, das ist klar, das erfordert auch eine gewisse Übung, das ist ein Resultat von einem tiefen Erkenntnisprozess. Und gleichzeitig ist irgendwann für uns vielleicht der Moment gekommen, wo diese Bereitschaft da ist und wo wir, so wie es in den Lehrreden beschrieben ist, wo wir an einen Fluss hinlaufen, wo ein Baum steht, der über dem Fluss gebeugt ist und an diesem Baum hängt ein Seil und wir laufen mit unserer Bereitschaft, mit unserem Erkennen an diesen Baum hin, springen an das Seil hin und schwingen mit dem Seil über den Fluss drüber und lassen am anderen Ufer los. Wir lassen diese Welt los und wir lassen das Ungeschaffene ein. Wieder dieser Prozess, wieder dieses Loslassen, dieses Aktive noch hier loslassen und wieder sich empfänglich machen und dieses Einlassen von dem Ungeschaffenen, von dem Göttlichen, von dem Urgrund von Nibbana. Es kann natürlich auch sein, dass der Geist zwar möchte, aber noch nicht bereit ist, noch das letzte Vertrauen fehlt, der letzte Gleichmut fehlt, die letzte Gelassenheit fehlt, die vielleicht noch letzte Erkenntnis fehlt, und wir schwingen drüber und wir schwingen wieder zurück. Ja, aber auch total okay. Es ist auch ein tiefes Erkennen, ein tiefes Erleben. Ich bin da rübergeschwungen und vielleicht ist Angst hochgekommen. Das ist jetzt zu krass. Das ist jetzt zu viel. Also ich kann nicht alles loslassen. Das ist natürlich ein Riesenschritt, der da möglich ist in unserem Leben, vielleicht auf uns noch wartet. Und dass da auch Angst hochkommen kann, wenn der Geist noch nicht wirklich vollkommen darauf vorbereitet ist, ist selbstverständlich. Da ist auch eine innere Instanz da, jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Also das ist dann nochmal was anderes, wie jetzt vielleicht bei der Vertiefung. Und gleichzeitig natürlich, wenn es einem gelingt und man loslassen kann und sich einlassen kann, diesen Urgrund einlassen kann, ist natürlich das Allerbeglückendste, was in einem menschlichen Leben möglich ist. Totale Befreiung. Wir wissen, dass es den Tod nicht gibt. Stellt sich das einmal vor. Wir wissen, dass es den Tod nicht gibt. Dass es dieses ewige Sein gibt. Aber um in dieses ewige Sein sozusagen einzutreten, müssen wir alles loslassen, was eben dieses ewige Sein verdeckt. Wir wissen, dass es das Ungeschaffene gibt, das ewige Leben gibt. Wir wissen, dass dieser Persönlichkeitsglaube, dass das tatsächlich eine Illusion ist. Ja, das, was wir vielleicht schon in einem gewissen Maß auch verstanden haben, hier im Meditationskurs, ja, es ist ein ständiger Prozess, ein ständiges Zusammenbauen, das ich machen muss, um mein Ich immer wieder neu zu formieren, um das immer wieder neu zu stabilisieren. Das ist eine Illusion. Das haben wir, denke ich, schon auch in einem gewissen Maß verstanden, aber hier ist es erlebt. Es ist tatsächlich eine Illusion. Der Zweifel, ob der Weg begehbar ist, ist weg. Wir haben es ja erlebt, natürlich. Es ist so ein tiefes Erleben, das kann uns niemand mehr nehmen. Und auch eine dritte Fessel, die ganz interessant ist, dass die vom Buddha erwähnt ist, aber vielleicht auch noch mehr auf seine Zeit auch geprägt. Der Glaube an Riten und Rituale geht verloren. Also, dass wir durch Riten und Rituale einen Weg beschreiten könnten. Sondern der Weg besteht aus Ruhe und Einsicht. Wir können natürlich gewisse Riten und Rituale auch verfolgen und praktizieren, und vielleicht können sie auch uns dabei unterstützen, auch im Weg zu bleiben. Aber letztendlich haben wir erkannt, dass dieser Weg, dieses tiefe Erleben dadurch ermöglicht wurde, dass wir tiefes Erkennen hatten und aus dem Erkennen die Bereitschaft entstanden ist, loszulassen. Ja, das ist alles möglich in einem menschlichen Leben. Verändert natürlich das Leben dann, kriegt eine neue Ausrichtung, bedeutet natürlich nicht, dass man dann nichts mehr essen muss, das alles ist auch alles, man muss auch irgendwas verdienen, um vielleicht auch den Lebensunterhalt zu bestreiten, aber es ist trotzdem eine Veränderung da, und all das ist vielleicht nicht mehr so wichtig, und das Vertrauen zum Leben wird natürlich tiefer, und es gelingt uns immer mehr, uns vielleicht auch dem Leben hinzugeben und mehr das Ruder aus der Hand zu geben und dem Leben eben zu dienen, dem Leben zu folgen und versuchen mehr und mehr im Einklang mit dem Leben zu sein.